Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich finde es gerade total witzig, weil das wieder einer dieser Gottesdienste ist, der mehr von Gott vorbereitet worden ist als von Menschen. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Neues überhaupt sagen kann, zu dem dazuzulegen, was schon passiert ist hier. Aber ich versuche es. Bei mir geht es heute auch so ein bisschen darum, ich finde, die Bibel ist ein herrliches Buch. Und jedes Mal, wenn ich sie aufschlage, entdecke ich was Neues, was ich noch nie entdeckt habe, obwohl ich es schon mal gelesen habe. Und immer mehr entdecke ich eben auch diese großen Zusammenhänge, wie Gott Geschichte, wie Gott Heilsgeschichte schreibt. Und viel zu oft sind uns Menschen diese großen Zusammenhänge, glaube ich, gar nicht bewusst. Und den Predigttext, den ich für heute ausgesucht habe, der lässt sich auch total gut einordnen in so einen großen Zusammenhang. Von vorne. Wir kennen das alle. Ganz am Anfang schafft Gott eine wunderbare, makellose Welt. Und sie sieht so aus. Ja, da will man doch eigentlich ganz gern bleiben. Wenn man genau hinhört, hört man die Vögel zwitschern, das lebendige Wasser plätschert. Wenn es jetzt Sommer wäre, wird man sich sofort in die Badehose reinschmeißen und da reinhüpfen. Da ist Frieden, da ist Ruhe. Aber was dann geschieht, das wissen wir auch alle, der Mensch, der entscheidet sich gegen Gott. Und es verändert auch alles um ihn herum. Der Mensch muss dieses perfekte Paradies verlassen. Ja, so sieht es jetzt aus. Nicht mehr ganz so schön. Jeremia, der fasst es später so zusammen. Könnt ihr noch mal eins weiter da hinten? Ich glaube, ich überlasse das jetzt euch, dass ihr weiter drückt. Ja? Und noch eins? Ach, Technik ist ja was Herrliches. Genau, Jeremia. Das ist zu weit. Da fehlt was dazwischen. Oh je. Genau, und jetzt noch eins weiter. Da haben wir den Jeremia. Perfekt. Jeremia fasst es später so zusammen. Mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt. Mich, die Quelle frischen Wassers, hat es verlassen und stattdessen gräbt sich Löcher für Regenwasser, die auch noch rissig sind und das Wasser nicht halten. Das Volk verlässt die Herrlichkeit Gottes. Es verlässt damit auch die Quelle des lebendigen Wassers und es verlässt sich lieber auf die eigene Kraft und Klugheit. Es will sich die Quellen selber suchen und selber bauen, aber realisiert eigentlich gar nicht, dass diese Quellen nicht in der Lage sind, das Wasser frisch zu halten und das Wasser lebendig zu halten. Also die Fische sehen nicht mehr so lebendig aus. Der Atommüll, der da gerade reinkippt, das macht die Sache auch nicht gerade besser. Da ist nichts mehr lebendig. Aber ich glaube, wir Menschen, wir haben da so ein bisschen die Tendenz dazu, wir zapfen gern so modrige Quellen an, stopfen die leeren Löcher gerne mit anderen Dingen aus. Wir wenden uns von Gott ab und auch von der Identität, die wir in Gott haben, und wollen lieber eigenständig sein, unser eigenes Leben aufbauen oder bleiben in unserer geistlichen Komfortzone stehen, da wo es mir ganz gut geht mit Gott. Ich lasse Gott genauso groß sein, wie er in mein Leben gerade von der Größe her reinpasst. Aber in dem Bild sieht man eben auch, was das für Auswirkungen hat. Das stehende Wasser, das ist einfach nur eklig. Die harte Wahrheit ist, mit dem modrigen Wasser kann ich niemand begeistern. Also da kann ich doch niemand zum Planschen einladen in den See, da will ich ja nicht mal selber reinhüpfen. Genau, schauen wir mal, was weiter passiert. Ganz spannend ist, dass Ezechiel später dann eine Vision vom lebendigen Wasser hat. Er bekommt von Gott ein Bild, was sich mit dieser modrigen Quelle verändern kann. Genau, noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Und dann haben wir es. Perfekt. Genau. Ezechiel steht am Ufer von dem Fluss und Gott spricht zu ihm, das Wasser, das hier fließt, das fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal. Es mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, dann soll dessen Wasser gesund werden. Alles, was darin lebt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Aber das Bittere ist, dass es für Ezechiel noch Zukunftsmusik ist. Das ist zwar hoffnungsvoll für ihn, aber noch nicht die Realität, die er erlebt. In der Realität sieht die Sache immer noch ziemlich gammelig aus. Aber mit dem heutigen Predigttext ändert sich dann alles. Ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte aus Johannes 4 ziemlich gut. Jesus, der da am Brunnen sitzt, die Frau, die aus dem Dorf an den Brunnen kommt, um Wasser zu schöpfen, Jesus, der sie um Wasser bittet, sie, die dann ganz verwundert ist, und er, wie er erklärt, dass das wirklich lebendige Wasser eigentlich von ihm kommen muss und nur von ihm kommen kann. Und dass eigentlich sie ihn darum bitten müsste. Und plötzlich wird auch klar, das lebendige Wasser, nach dem wir Menschen suchen, seit wir es verloren haben und immer versucht haben, mit anderen Sachen aufzufüllen, das, was wir uns selber erarbeitet haben wollten, schon immer, das stopft diese Leere und die Verzweiflung nicht. Der Moder und der Gestank, die haben sich in dem Herz festgesetzt von jedem Einzelnen. Und wir finden das nicht in uns selber, das wieder sauber zu kriegen. Da können wir uns noch so sehr anstrengen. Das ist lebendige Wasser, das gibt's nur als Geschenk in Jesu Nähe. Er macht diesen verdreckten Teich wieder sauber. Wir kennen das alle mit der Tat, die er am Kreuz für uns vollbracht hat. Er kann diesen verdreckten Teich wieder sauber machen und von diesen ganzen Verschmutzungen befreien, die wir Menschen uns selber zugefügt haben. Genau, dann würde ich mal bitten, dass ihr noch einmal drückt da hinten. Jetzt ist wieder sauber, genau, und dann passiert noch was. Jesus ist dieser Brunnen, der dieses lebendige Wasser, das wir so dringend brauchen, in unserem Herzen speist mit seinem Brunnen. Das ist die gute Nachricht und das ist irgendwie viel mehr als das, was wir verdient hätten, wenn wir ehrlich sind. Ich bin dafür voll dankbar, weil ich will garantiert nicht an den Teich davor zurück. Ich will lieber an dem sauberen Teich bleiben, da wo Jesus in der Nähe ist und er nah an meinem Herzen ist. Aber dann realisiere ich auch, dass ich dann da nicht stehen bleiben kann und wieder zulassen kann, dass du da einträgst. Das heißt, da wird es plötzlich persönlich. Da kann ich jetzt nicht gucken, okay, ich gehe ja jeden Sonntag in die Gemeinde oder ich umgebe mich mit guten Freunden, die auch alle Christen sind, sondern da muss ich tatsächlich was dafür tun, dass ich an meiner Beziehung mit Jesus arbeite, ich ganz persönlich. Also Gemeinde kann und soll auf jeden Fall ein Teil davon sein, aber die entscheidend ist nicht für mich, wie es mit meiner Beziehung zu Jesus aussieht. Da ist die Frage, ob ich bereit bin, mich von dieser Bewegung von Jesus anstecken zu lassen, von diesen Strömen lebendigen Wassers. Das ist ja eine Bewegung, die da gedacht ist. Dass das Wasser nicht stehen bleibt und so der Dreck sich wieder festsetzen kann, sondern dass das in der Bewegung drin bleiben muss. Ich finde das spannend, weil Jesus ist auch in Bewegung. Der Heilige Geist ist in Bewegung. Wenn man das hebräische Wort Ruach sich anhört, das Geist, Atem, Wind bedeutet, dann hört sich das schon so an. Man kann Ruach nicht ohne eine Bewegung sagen. Das hört sich schon so nach so einer Bewegung an, die dahinter steckt. Wenn wir Christen aber stehen bleiben, dann fängt es wieder an zu gammeln. Und das ist einfach kein Zustand. Und mir ist dabei ganz wichtig, jetzt nochmal zu sagen, dass es bei dem Stehenbleiben geht es mir nicht um Formen. Wir kennen das ja hier in der Gemeinde irgendwie, alte Formen, neue Formen, alte Musik, neue Musik. Das ist nicht das, was sich hinter dieser Bewegung verbirgt, sondern das Interessante ist, dass ein paar Verse später Jesus gefragt wird von der Frau, wie man denn jetzt richtig anbetet. Lieber in Jerusalem oder lieber in dem Tempel, den die Samariter haben. Wo ist denn jetzt der richtige Ort? Also die Frau fängt an, sich über Formen Gedanken zu machen, wie man Gott anbeten könnte. Und ich finde es voll herrlich, dass Jesus sich da nicht auf eine Form festnageln lässt. Für ihn ist klar, das sind Äußerlichkeiten. Das geht um meine innere Haltung. Jesus betont es ganz stark. Anbetung in Geist und in Wahrheit. Da kommt es auf mein Herz an und ob ich bereit bin, in diese Bewegung mit einzustimmen, die Jesus anstößt mit dem lebendigen Wasser. Bin ich bereit, da einzusteigen? Bin ich da wirklich bereit dazu, auch zu sagen, okay, ich lasse Gott so groß sein, wie er groß sein möchte und nicht nur in der Größe, in der ich ihn gerne hätte? Bin ich da bereit, auch auf andere zuzugehen und zu realisieren, dass es eben nicht um Formen geht, sondern um eine Herzenshaltung und um diese Dankbarkeit, dass Jesus mein Herz so sauber gemacht hat, dass ich mich gerne anstoßen lassen will von dieser Bewegung. Und das Allerbeste, jetzt hört sich das schon mal ganz gut an, jetzt ist wieder sauber. Das Allerbeste finde ich, dass es mit der Heilsgeschichte Gottes da immer noch nicht zu Ende ist. Genau, wir haben noch eine Folie. Den hatten wir schon, genau, noch eins weiter. Ja, das ist das, wie es ganz am Ende mal aussehen wird. Johannes schreibt in Offenbarung 22 von der Vollendung von diesem Bild vom lebendigen Wasser, das sich durch die ganze Bibel durchzieht. Er schreibt: Der Engel zeigte mir einen reinen Fluss mit dem Wasser des Lebens, so klar wie Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes entspringt und in der Mitte der Hauptstraße hinabfließt. Ein kristallklares Wasser wird übersetzt in einer Bibelübersetzung. Also da hat es überhaupt keinen Platz mehr für Dreck, sondern es ist kristallklar, so rein, wie man es sich nur vorstellen kann. Und das ist das, was noch auf uns wartet. Dieser Tag, wo es gar keine Chance mehr gibt, dass das Wasser überhaupt einträgt und das Wasser wieder modrig wird, sondern der Tag, wo Jesus ein für alle Mal den Dreck, den ich mir selber zugefügt habe, den Dreck, den ich vielleicht von anderen auch abbekommen habe, wegwäscht und wir dann in Ewigkeit an dieser Quelle vom lebendigen Wasser stehen. Und bis dahin, finde ich, ist es irgendwie an uns zu sagen, dass wir Gott immer neu bitten, dass wir sagen, wie das die Frau am Brunnen gemacht hat. Die hat ja gesagt, bitte Herr, gib mir dieses lebendige Wasser. Setz du mich in diese Bewegung rein. Genau, und das würde ich gerne jetzt noch gemeinsam mit uns machen, wer dazu bereit ist. Ich würde das Gebet einfach formulieren und genau. Herr Jesus, ich danke dir für alles, was du am Kreuz für uns getan hast und dass die Quelle des lebendigen Wassers für dich, durch dich, für uns wieder fließen darf. Ich danke dir dafür, dass du uns in Bewegung setzt und in Bewegung rufst und bitte dich, dass du uns dazu dann auch aussendest. Jeden dahin, wo er hingehört, wo er sich einbringen kann. Setz du uns in Bewegung, lass du uns überfließen von dem Heiligen Geist und vom lebendigen Wasser, das rausströmt in diese Welt. Amen.